ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast interessieren uns der Verlauf des Krieges in der Ukraine, militärische und militärpolitische Hintergründe und auch angrenzende Themen. All das besprechen wir wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, immer noch in Warschau, um die dortige Ausbildung von Generalstabsoffizieren zu unterstützen. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Themen heute. Klar, die aktuelle Lage und hier schauen wir natürlich auf die Geschehnisse in der Region Charkiw. Die ersten Meldungen zu den verstärkten russischen Angriffen dort, die kamen ja am Freitag, kurz nachdem wir unsere Aufzeichnung an dem Tag beendet hatten. Konnten wir also natürlich nichts zu sagen, deswegen heute. Dann aktuelle Meldungen, beispielsweise die Versetzung des russischen Verteidigungsministers. Und wir schauen auf die Debatte im Westen, eine Art sicheren Korridor im Westen der Ukraine einzurichten, für den die angrenzenden NATO-Staaten die Luftverteidigung übernehmen könnten. Und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 15. Mai 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören ist der Podcast dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, ich weiß, zum Verlauf der Ausbildung beispielsweise in Warschau, da mögen Sie nicht so gerne was sagen, wenn die Übung, die Sie da betreuen, noch nicht beendet ist. Aber wir haben die Frage eines Hörers, die ihren Polenaufenthalt zum Anlass nimmt. Die würde ich vielleicht gleich am Anfang mal reinnehmen, noch bevor wir auf die aktuelle Lage schauen. Und zwar geht es um das Anliegen von Alexander Strien. Wir haben immer mal wieder Fragen von ihm im Podcast, weil er auch immer wieder welche hat. Also ein sehr eifriger Hörer und fleißiger Schreiber. Dankeschön übrigens dafür. Und Herr Strien möchte Folgendes wissen. Kurzes Zitat. Da Sie sich zurzeit in Warschau befinden, können Sie feststellen, ob sich das Verhältnis zwischen der militärischen Führung und der Regierung nach dem Regierungswechsel wieder verbessert hat? Zitat Ende.
Also tatsächlich war es ja so, dass nach der Wahl und der Regierungsübernahme durch die heute wieder oppositionelle Peace-Partei Probleme im Offizierkorps und insbesondere in der Generalität gegeben hat. Und der eine oder andere hat dann als Parteimitglied der Peace-Partei Karriere gemacht oder er ist entlassen worden, weil er eben nicht auf der Seite der damaligen Regierungspartei stand. Diese doch schon spürbare, auch für internationale spürbare Politisierung des Offizierkorps, das ändert sich gerade. Allerdings in der Spitze recht langsam, weil der Präsident Polens, Mitglied der Peace und Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte, bei den Entlassungen das letzte Wort hat.
Das also kurz am Anfang. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Ich sagte es eingangs, dass wir auf die Ereignisse in der Region Charkiw beim letzten Mal nicht eingehen konnten, weil die ersten Meldungen dazu kamen, als wir gerade fertig waren mit der Aufnahme und Sie sich dann schon wieder zu Ihren Ausbildungsaufgaben aufgemacht hatten. Beginnen wir deswegen vielleicht mal mit einem kleinen Überblick. Was ist dort seit Freitag passiert?
Also am Freitag haben Einheiten der Russen morgens die Grenze aus der russischen Region Belgorod überschritten und sind bis heute circa 5 bis 10 Kilometer auf ukrainisches Gebiet vorgedrungen. Das ging sehr schnell unter erheblichem Einsatz von Artillerie und von russischen Kampfflugzeugen mit Gleitbomben unter anderem, aber auch unter großen Verlusten, gerade in der Anfangsphase, was Panzer und gepanzerte Fahrzeuge angeht.
Die ukrainische Armee, die scheint dort in einer äußerst schwierigen Lage zu sein. Zumindest deutet darauf ja auch eine Äußerung des Chefs des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Diesem ist es der Chef und nicht der Vizechef, über den wir reden. Also der heißt Budanov. Der hat in einem Videointerview mit der New York Times geäußert, jede Stunde würde sich die Lage in Richtung kritisch bewegen. Er habe auch alles eingesetzt, was man habe. Es gebe keine Reserven mehr.
Also da sind wir wieder bei diesen seltsamen Interviews der Spitze des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Dieses Zitat ist aus dem Interview, wie Sie schon sagen, mit der New York Times von gestern. Das Video habe ich nicht gesehen, aber die Ausschriftung in einem Artikel Am gleichen Tag aber hat General Budyanov dem ukrainischen TV-Nachrichtenportal 24/7 ein weiteres Interview gegeben. Und da heißt es, da zitiere ich jetzt nach der englischen Aussprache der ukrainischen Pravda, zu sagen, dass der Feind bedeutende Erfolge erzielt hätte, wäre falsch. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Lage recht angespannt ist und sich sehr schnell ändert. Dennoch zeichnet sich seit gestern Abend, das ist jetzt Anmerkung, das ist am Montagabend, 13.05., meiner Meinung nach ein rasanter Trend zur Stabilisierung ab. Zitat Ende und weiter. Gleichzeitig betonte Budyanov, dass die Situation, wieder Zitat, nicht katastrophal sei. Also, da sehen Sie mal am selben Tag zwei Interviews, eins international, eins national, mit unterschiedlichen Aussagen.
Vielleicht ist das ja auch eine Strategie. Einfach fünfmal äußern am Tag, fünfmal was anderes sagen, dann kann sich der Feind dann schlecht irgendwas raussuchen, was denn nun stimmt.
Naja gut, aber die internationalen Medien werden in der Ukraine sehr intensiv wahrgenommen und alles, was in großen Zeitungen, amerikanischen, britischen, auch deutschen, geschrieben wird, wird dort vor allen Dingen von der Pravda aufgenommen, der ukrainischen Pravda und dem Kiew Independent, sodass sie es alles nochmal nachlesen können. Mhm. Und deshalb ist es gefährlich, wenn man zwei unterschiedliche Linien hat, die man international und national vertritt.
Sie hatten sich ja nicht nur kritisch geäußert, was die öffentlichen Auftritte oder die öffentlichen Äußerungen der Leute angeht, sondern auch zu den Befehlsstrukturen in der Ukraine. Das war auch anlässlich des Gesprächs beim letzten Mal über den Vizechef des Militärgeheimdienstes. Erste Frage mal dazu, nun macht halt der Chef des Dienstes selbst Angaben in der Öffentlichkeit zur eigenen Lage. Das hatten Sie auch kritisiert, das sei nicht dessen Aufgabe generell. Und zweite Frage, also wenn Budyanov sagt, Zitat jetzt, ich habe alles eingesetzt, was wir haben, leider haben wir niemanden mehr in der Reserve, dann bin ich verwirrt, auch insoweit, dass ich mir denke, naja, es gibt doch eigentlich militärische Kommandeure, die Truppen einsetzen, irgendwo hinschicken, abziehen, verstärken und so weiter. Wieso ist denn Budyanov offenbar derjenige, der da Truppen hin und her schiebt, der Geheimdienstchef?
Der zugleich als Chef der Hauptverwaltung Aufklärung im Generalstab des militärischen Oberbefehlshabers Sirski ist, das muss man wissen dazu. Da sind Sie zu Recht verwirrt und ich staune auch, was ein Geheimdienstchef alles zur eigenen Lage der ukrainischen Streitkräfte von sich gibt und offensichtlich von sich geben darf. Zumal auch der Oberbefehlshaber selbst sich von Zeit zu Zeit öffentlich in internationalen Zeitungen äußert, wie zuletzt am Sonntag vor einer Woche. Also ich glaube, die ukrainischen Streitkräfte haben da ein Kommunikationsproblem und nicht nur das, sie haben auch ein Problem, dass die Geheimdienste auch manchmal ihr Eigenleben führen, nicht nur der militärische Geheimdienst, sondern auch der zivile Inlandsgeheimdienst und der Auslandsgeheimdienst und auch militärische Fähigkeiten zum Einsatz bringen. Und da ist jedenfalls für Außenstehende, und das bin ich ja nun mal, nicht zu erkennen, dass da eine gemeinsame Strategie dahinter steckt.
Und offenbar nicht nur Kommunikationsproblem, sondern ja auch Mobilisierungsproblem, wie jetzt heute wieder zu lesen war. Und das scheint ja wirklich groß zu sein, wenn sogar Herr Blinken, der sich ja in der Ukraine aufhält, quasi Druck auf die Ukraine ausübt, dass sie nun endlich mal sozusagen vorwärts kommen, was die Mobilisierung betrifft. Das ist vielleicht auch ein extra Thema, über das können wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher reden. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter auf das, was da passiert ist. Im Zentrum vieler Berichte, Herr Bühler, da steht ja die Stadt Wuftschansk, eine Kleinstadt mit ursprünglich mal 17.000, 18.000 Einwohnern. Klar, das ist nicht die einzige Ortschaft, die die Russen attackieren und attackiert haben, aber hier scheint sich vieles zu konzentrieren. Warum?
Also die Russen haben es an drei Stellen versucht, die Grenze zu überqueren. An zwei Stellen war es erfolgreich. Im Westen war das entlang der Europastraße E105 von Belgorod nach Kharkiv. Im Osten entlang der Straße Belgorod-Kupiansk, so etwa nach Südosten hin. Die Grenzstadt ist dort Wuftschansk und in der Mitte bei Hülboke. Hier offensichtlich querfeldein und auf Nebenstraßen. Seit dem ersten Geländegewinn haben sie sich entlang der Grenze breit gemacht und versuchen jetzt diese drei Abschnitte miteinander zu verbinden, was ihnen auch zunehmend gelingt. Aber aus dieser Anfangsaufstellung, die jetzt da ist, ist ein eindeutiges, weitergestecktes Ziel noch nicht zu erkennen.
Die Russen haben alles eingesetzt, was sie dort zumindest an Truppen haben. Also ist ja von, ich glaube, 30.000 Mann die Rede.
Also russische Militärbeobachter sprechen von 5 zum Teil gepanzerten Bataillonen, die dort zurzeit im Angriff sind. Das dürften etwa 2.000 bis 3.000 Soldaten sein. 30.000, manche Quellen sprechen von 50.000, sollen insgesamt im Raum der Region Belgorod stationiert sein. Wobei man da nicht weiß, wie viele davon tatsächlich für einen weiteren Angriff vorgesehen sind, beziehungsweise überhaupt dafür geeignet sind. Belgorod ist ja seit langem ein Ruhe- und Ausbildungsraum der russischen Armee und zusätzlich eine Abschussbasis für Kurzstreckenraketen Richtung Großstadt Kharkiv und natürlich auch eine logistische Basis. Also insofern sind dort in diesem Raum sehr viele Soldaten stationiert.
In den Meldungen, da tauchte auch auf, dass die Russen eine neue Militärgruppierung aufgebaut hätten, die da in diesem Gebiet im Einsatz ist. Sever, wenn ich es hoffentlich richtig ausspreche, soll der Name sein. Wissen Sie dazu Näheres?
Also die Russen haben dort eine neue Front aufgemacht. Die dort vorgesehenen Truppen heißen Nordgruppe und wenn ich richtig informiert bin, dann heißt sie Norden. Es handelt sich dabei um eine Führungsorganisation, die Truppenteile verschiedener Divisionen führen soll und die speziell eben für diesen Zweck des Grenzübergangs in die Ukraine zusammengestellt worden ist.
Was sind denn die Ziele, Herr Bühler, der russischen Aktion? Also ich habe im Wesentlichen bislang 2 gehört, die da gemutmaßt werden. Zum einen nämlich halt ukrainische Truppen zu binden dort in der Region, damit sie anderswo nicht eingesetzt werden können. Und zum zweiten dort tatsächlich so eine Art Pufferzone zu schaffen. Also lassen sich diese Ziele anhand dessen, was die Russen tun, tatsächlich nachvollziehen?
Also ukrainische Truppen zu binden, das kann man tatsächlich erkennen, denn die Ukrainer haben 2 bis 3 Brigaden aus anderen Frontabschnitten abgezogen und jetzt zur Bereinigung der Lage im Norden eingesetzt. Sie fehlen natürlich dann im Süden und in der Mitte der Front. Den Begriff Pufferzone haben die Russen selbst eingeführt, unter anderem Präsident Putin persönlich. Die russische Bevölkerung in Belgorod müsse durch eine Pufferzone geschützt werden.
Und Pufferzone scheint ja auch durchaus nachvollziehbar zu sein, also weil die Russen ihren Leuten beispielsweise in Belgorod ja nicht sagen können oder wollen, also ja, wir wollen nochmal Krieg führen in der Ukraine, die Ukrainer wehren sich natürlich und da müsst ihr in Belgorod auch mal damit leben, dass ukrainische Raketen eure Wohnhäuser treffen können. Kann man ja nicht sagen, man muss ja zumindest auch gegenüber der eigenen Bevölkerung zumindest den Eindruck vermitteln, dass man sie schützt, oder?
Also das ist an Zynismus ja kaum zu überbieten. Russland ist der Aggressor, der aus dem Raum Belgorod unablässig Raketen auf die Großstadt Kharkiv abfeuert. Auch Ausbildungseinheiten der Russen im Raum Belgorod haben sich daran beteiligt, indem sie Dörfer jenseits der Grenze mit Artillerie beschossen haben. Ja, die Ukrainer haben auch militärische Ziele in Belgorod mit Drohnen bekämpft, aber um eben diese Bedrohung auch abzuwenden. Aber dagegen schützt keine Pufferzone. Weitreichende Drohnen überfliegen die einfach, wenn sie nur in größerer Anzahl abgefeuert werden. Also Pufferzone lasse ich als Erklärung dort so nicht ganz gelten. Aus meiner Sicht ist das Ziel erstmal, ukrainische Truppen zu binden. Da haben wir Übereinstimmung, aber das ist eher ein Seiteneffekt. Ich glaube, dass die Russen versuchen, Chaos und Verwirrung zu verbreiten, Flüchtlingsströme auszulösen und näher an die Großstadt Kharkiv heranzukommen, um diese in Schussweite der Artillerie zu bringen. Um also das genau weiterzumachen, was sie seit Monaten mit Gleitbomben und mit Kurzstreckenraketen versuchen, eine Großstadt, eine Millionenstadt zu zerbomben und die Bevölkerung zu terrorisieren und sie in die Flucht zu jagen. Das schließt nicht aus, dass sie versuchen werden, vielleicht ein Gedanke noch, auch aus den jetzt gewonnenen Gebieten heraus weiter gesteckte Angriffe zu unternehmen und dazu weitere Truppen zusammenzuziehen und einzusetzen. Einen direkten Angriff auf die Großstadt sehe ich zwar zunächst nicht, jedenfalls nicht mit Bodentruppen. Da haben sie zu wenig verfügbare Truppen dort oben stationiert. Dennoch bleibt die Lage gefährlich, gar keine Frage. Eine Bereinigung wird für die Ukrainer schwierig sein, weil sich die Russen direkt über die Grenze aus der Basis Belgorod sozusagen mit Personal, mit Ausrüstung, mit Verpflegung, mit Munition und allem, was dazugehört, versorgen können.
Im russischen Belgorod, deswegen hatte ich die Stadt angesprochen, haben die Ukrainer ja offenbar einen Wohnblock getroffen mit einer Rakete, der dann in Teilen eingestürzt ist. Es gab dort durchaus Tote zu beklagen, tote Zivilisten. Wie ordnen Sie das ein?
Also es steht keineswegs fest, dass es die Ukrainer waren. Es war tatsächlich ein großer 10-stöckiger Wohnblock, dessen Mittelteil komplett in sich zusammengefallen ist nach einer Explosion. Es gab 15 Tote nach den Berichten und mindestens 30 Verletzte. Es gibt da mehrere unterschiedliche Aussagen von russischen Vertretern, der zivilen Vertretungen, der Kommunalvertretungen, aber auch von Militärs, auch aus dem Ministerium in Moskau. Eine genaue Ursache steht für mich nicht fest, beziehungsweise besser gesagt, ist für uns einfach nicht überprüfbar. Die Aussagen gehen von einer ukrainischen Rakete über eine abgefangene Drohne bis hin zu einer Explosion von innen heraus aus dem Gebäude aus.
Also, aber nehmen wir mal an, es sei ein ukrainisches Geschoss oder irgendwas gewesen, dann wäre doch aber der Wohnblock kein legitimes Ziel, oder?
Nein, natürlich nicht. Das ist kein legitimes Ziel. Das ist ein ziviles Ziel, in dem ja auch nach den Berichten ausschließlich Zivilisten getötet und verletzt worden sind.
Nichtsdestotrotz mutet das ja dann schon ein bisschen komisch an, wenn die Russen laut verkünden, also dass sie wegen dieses mutmaßlichen ukrainischen Angriffs Ermittlungen wegen eines Terroranschlags oder so ähnlich aufnehmen würden und sich auch lautstark über die Geschehnisse beklagen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es so einige gibt, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern, die sagen dazu, ja, was wollen die Russen denn? Eigentlich doch selbst schuld.
Ja, solche gibt es insbesondere in den sozialen Medien, die sich so äußern. Dem kann ich mich aber nicht anschließen. Also Zivilisten sind Zivilisten, ukrainische oder auch russische. Aber es gibt eine weitere Spur, die ich noch nicht genannt habe. Russische Flugzeuge haben bereits mehrfach Gleitbomben über Belgorod verloren, die für die Großstadt Charkiw bestimmt waren. Zuletzt in den vergangenen Tagen wieder eine 500 Kilogramm Gleitbombe. Auch das ist eine Erklärung, der sich viele anschließen und das spricht eigentlich auch vieles dafür. Es gibt bei Twitter eine Statistik über verlorene Gleitbomben insgesamt. Danach haben die Russen 35 bereits verloren, beziehungsweise sind versehentlich ausgeklinkt worden, gerade auch im Raum Belgorod. Und die BBC hat gerade berichtet, dass alleine in Belgorod 20 verloren, in Anführungsstrichen, gegangen sind.
Ist das eine Größenordnung, 20 oder 35, wo Sie sagen, na gut, das kann im Krieg passieren, oder ist das völlig außerhalb jeder Norm, die Sie beispielsweise setzen würden?
Also das muss ja natürlich außerhalb jeder Norm sein, denn ein Flugzeug kann ja keine Bombe verlieren. Das ist undenkbar. Ich meine, es hat vor vielen Jahren, Jahrzehnten mal sowas gegeben, ein Einzelfall. Aber dass es in dieser Häufung auftritt, das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass an dieser Bombe ja gebastelt worden ist und man hat sie weiterentwickelt sozusagen. Und da scheinen irgendwelche technischen Probleme dahinter zu stecken.
Okay, also wir halten fest, es ist noch nicht klar, was da wirklich genau bei diesem Hochhaus da, bei diesem Wohnhaus passiert ist. Sie würden vermuten, dass die Russen letztlich dafür verantwortlich sind. Herr Bühler, ich wollte zum Kriegsgeschehen im Nordosten dort mal noch eine Sache ansprechen, die auch die Runde in verschiedensten Medien gemacht hat. Ich will das auch gar nicht lang auswalzen, wie Sie vielleicht sagen würden. Denis Jaroslawski, das ist ein ukrainischer Soldat, ein Kommandeur, der hat offenbar mit Reportern der BBC gesprochen und sich ziemlich entsetzt gezeigt, was dort in der Region Charkiw passiert, also auf ukrainischer Seite. Er wird da unter anderem mit folgenden Sätzen zitiert. Ich zitiere also, es gab keine erste Verteidigungslinie. Wir haben es gesehen, die Russen sind einfach reingekommen, ohne verminte Felder. Zitat Ende. Seine Wahrnehmung war so, dass staatliche Stellen verkündet hatten, es würden da Verteidigungsanlagen gebaut mit viel, viel Geld. Nur waren diese Anlagen nach seiner Wahrnehmung nicht da. Ein weiteres Zitat noch von ihm. Entweder war es eine Handlung der Fahrlässigkeit oder Korruption. Es war kein Misserfolg, es war ein Verrat. Zitat Ende. Das ist schon ziemlich drastisch, Herr Bühler. Was ist denn Ihnen durch den Kopf gegangen, nachdem Sie diesen Artikel bei der BBC vielleicht gelesen hatten?
Also ich will es gar nicht kritisieren, aber ich habe mich gewundert, dass man eine Stimme eines Soldaten nimmt, der sich wütend und enttäuscht zugleich zunächst in Facebook äußert. Dieser Mann ist ein Kompaniechef einer Aufklärungseinheit. In der Folge habe ich mich dann gewundert, wie andere diesen Bericht aufgenommen haben, andere Medien, teils mit Aussagen anderer Berichte versetzt, um ihm dadurch mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Also die er in der Sache so nicht generell verdient. Also man muss Folgendes berücksichtigen. Verteidigungsanlagen mit Sperren werden nicht direkt an der Grenze gebaut. Und das sollte ein Kompaniechef schon wissen. Hier wäre die Gefahr für die eingesetzten Soldaten, aber auch die Baufirmen, die das tun, vielfach sind auch Baufirmen eingesetzt, viel zu groß. Sie werden dort gebaut, wo es das Gelände zulässt bzw. begünstigt und wo der Bau nicht in direktem Feindfeuer erfolgen muss. Sie müssen auch eine gewisse Tiefe haben, um eigene Bewegungen zu ermöglichen. Und vor allen Dingen müssen sie überwacht werden, sonst sind sie nutzlos und für die eigene Truppe dann auch gefährlich. Nutzlos, weil der Angreifer dann, wenn sie nicht überwacht werden, einfach hinfährt und sie abräumt. Und dann war der ganze Aufwand umsonst. Und dann liegt dieser angesprochene Ort, Wovchansk, knapp südlich der Grenze. Maximal 4 Kilometer sind es bis zur Grenze. Da ist es verständlich, dass dort keine Befestigungsanlage gebaut werden konnte. So hart wie es klingt, da ist die Stadt die erste Befestigung, die erste Schutzmöglichkeit für die ukrainischen Soldaten und das erste Hindernis auch für die Russen. Folglich ist der schnelle Angriff dort ja erstmal zum Erliegen gekommen.
Zumindest deuten aber diese Aussagen vielleicht auch darauf hin, dass die Stimmung in der ukrainischen Armee ziemlich schlecht sein könnte. Also wegen solcher Sachen und den Folgen, die sie dann nach sich ziehen. Also nämlich, dass die Russen halt bei Charkiw verhältnismäßig weit in die Ukraine eindringen konnten.
Also natürlich kann man die Enttäuschung dieses Mannes nachvollziehen. Das will ich auch gar nicht werten, was er da gesagt hat und wie er das gesagt hat, nämlich auf Facebook. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass die Ukraine keine Grenzbefestigung direkt an der Grenze haben kann und keine Grenzbefestigungen dort baut. Ich erinnere mich, ich war in den 80er Jahren Kompaniechef südlich von Braunschweig in Wolfenbüttel, unweit der innerdeutschen Grenze, an der sich ja damals, wie Sie wissen, Warschauer Pakt und NATO gegenüberstanden. Den Soldaten aus dem Westen war es verboten, sich in einem Streifen von 5 Kilometer entlang der Grenze zu bewegen, um keine unbeabsichtigten Zwischenfälle zu verursachen. Das war der Hintergrund. Die Folge war natürlich, dass Verteidigungsvorbereitungen auch nur planerisch frühestens erst rückwärts dieser Linie, also nach Westen hin, begangen. Für die Dörfer, die in diesem Streifen lagen, da gab es keine Möglichkeit der Verteidigung. Und das zog sich auch mehrere Kilometer weit nach Westen hinein, wo die Verteidiger dann auch geplant zurückgegangen sind, zurückgehen mussten, verzögern nennen wir das. Und so eine Situation, wenn man im Kopf hat, dann weiß man auch, dass man dort direkt an die Grenze da nichts bauen kann.
Dann mal noch weiter im Überblick, Herr Bühler. Wie steht es um die Aktivitäten an anderen Abschnitten an der Frontlinie?
Also weiter im Schwerpunkt der Angriffe steht der Raum nordwestlich von der Avdijewka und der Raum um Chassiv Yar westlich von Bachmut, der Mittelabschnitt der Front insgesamt. Dort gibt es kleinere Geländegewinne der Russen, die aber von keiner operativen Bedeutung sind. Schwere Kämpfe gibt es weiter in allen bekannten Brennpunkten entlang der Front, auch im Norden bei Kupjansk und im Süden. Nach wie vor gibt es große Verluste der Russen. Am Montag alleine geschätzt mehr als 1700 getötete oder verwundete russische Soldaten. Das ist eine schreckliche Bilanz, die aber keine Auswirkung auf das Handeln der russischen Kommandeure hat.
Okay, und dann vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Luftoperationen beider Seiten.
Also hier ist von der russischen Seite nichts Neues zu vermelden. Nach dem schweren Angriff, ich glaube Anfang vergangener Woche, ging es mit weniger Intensität weiter, wie es so üblich ist, mit iranischen Kamikaze-Drohnen, die meist abgeschossen werden, weil sie über lange Distanzen anfliegen, über ukrainisches Territorium, aus der Krim insbesondere. Manchmal ist die eine oder andere Rakete mit dabei. Das war es aber dann für die weitreichenden Angriffe. Das heißt aber nicht, dass nicht gerade die Städte, die näher an der Frontlinie wie Kharkiv und Cherson liegen, dass die nicht auch auf täglicher Basis mit Gleitbomben und mit Kurzstreckenraketen beschossen werden.
Und die Luftoperationen von Seiten der Ukraine?
Also die weitreichenden Angriffe mit Drohnen auf Ölanlagen gingen weiter. Zu den Angriffen der letzten Woche kommen jetzt Angriffe am Wochenende auf eine Raffinerie in Wolgograd. Dazu auf einen Zug, der Öl geladen hatte, einen Eisenbahnzug. Auch am Wochenende ein Öldepot in der Region Belgorod am Montag und gestern Nacht wiederum eine Raffinerie bei Rostov am Don. Die ATACMS-Angriffe, also diese amerikanischen Raketen, die wurden wieder eingesetzt in der Region Luhansk. Dort wurde ein größeres Munitionsdepot angegriffen. Videos zeigen in der Folge dieses Angriffs mit drei Raketen schwere Explosionen. Es müssen also sehr schwere Schäden entstanden sein in diesem großen Munitionsdepot. Dann gab es erneut einen Angriff mit britischen oder französischen Storm Shadow-Raketen, beziehungsweise das französische Äquivalent dazu, auf eine Luftverteidigungsstellung der Russen im Süden der Krim in der Nähe von Jalta. Die Russen sprechen davon, dass sie 4 Raketen und 7 Drohnen abgeschossen hätten. Von Schäden berichten sie nichts. Die Ukrainer berichten von schweren Schäden und auch von Verlusten von russischen Soldaten.
Okay, dann machen wir erst einmal einen Strich unter die aktuelle Lage. Und wir schauen mal auf die Personalveränderungen in der russischen Führung. Präsident Putin wechselt den Verteidigungsminister aus. Der bisherige Minister Shoigu wird Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Also das ist das Gremium, in dem der uns allen bekannte Herr Medvedev Vizechef ist. Der neue Verteidigungsminister, der heißt Belousov und war bislang wohl stellvertretender Regierungschef. Und er hatte, glaube ich, mit der Armee bisher nichts weiter zu tun, ne?
Also er ist Wirtschaftsfachmann, so wird er beschrieben. Und er ist einer der langjährigen Vertrauten von Putin. Wirtschaftsfachmann aber eher im Sinne von staatlicher Planwirtschaft. In den letzten Jahren war er erster stellvertretender Regierungschef. Da die Sicherheitsorganisation und die Armee eine so überragende Stellung in Russland haben, ist er sicher auch aus Regierungsperspektive mit Fragen der Armee, mit Fragen der Sicherheitsdienste vertraut. Auch wenn er als Erster nicht aus dem weiten Bereich der Sicherheitsdienste kommt.
Ist ja bei uns in Deutschland auch so, dass man als Minister oft jetzt kein Fachexperte oder keine Fachexpertin ist. Das kommt dann auf die Fähigkeiten an, vielleicht auch auf die Lust, sich in das Ressort einzuarbeiten. Hat ja sicher auch einen Grund, warum nicht mehr Frau Lambrecht Verteidigungsministerin ist, sondern Herr Pistorius. Aber worauf will ich hinaus? Der Kanzler verspricht sich von Pistorius zum Beispiel sicher, dass der die Bundeswehr deutlich besser aufstellt und dabei viel Tatkraft an den Tag legt, genau wie Putin sicher bestimmte Gründe hat, Belousov als neuen Verteidigungsminister einzusetzen. Über diese Gründe wird ja auch kräftig diskutiert.
Ja, also ganz offenkundig soll er die Zusammenarbeit der Militärs mit der Rüstungswirtschaft weiter vorantreiben. Er hat sich auch einen Namen gemacht in der Aufbau einer Drohnenindustrie in Russland. Er soll sicher auch die Korruption im Verteidigungsministerium bekämpfen. Vielleicht stehen die jüngsten Vorfälle, was Korruption angeht, auch im Zusammenhang mit der Entmachtung von Shoigu. Es ist ja vor einigen Tagen ein stellvertretender Verteidigungsminister festgenommen worden und jetzt gerade gestern oder vorgestern der Personalchef der russischen Streitkräfte auch festgenommen worden wegen Korruptionsverdacht. Er selbst hat gestern in einer Anhörung des Parlaments, des russischen Parlaments, gesprochen davon, dass er keine weitere Notwendigkeit für Mobilmachung von Reservisten sieht, dass er den Krieg weiterführen will unter Minimierung von Verlusten. Das wird alles gut ankommen, ob es tatsächlich auch passiert. Es bleibt abzuwarten. Er soll ganz sicher das Verteidigungsministerium für Innovationen öffnen. Er spricht selbst davon, dass das russische Verteidigungsministerium größere Kontrolle über die russische Verteidigungsindustrie haben muss. Das deutet also schon auf planwirtschaftliche Vorstellungen dorthin. Es gibt allerdings auf der anderen Seite auch deutliche Kritik an der Entscheidung, allerdings nicht von Menschen, die sich namentlich äußern, sondern das sind Kreml-Insider und Beamte aus dem Verteidigungsministerium, die mit Journalisten der Moskau Times gesprochen haben. Das ist ja eine Exilzeitung, eine ehemals russische Exilzeitung. Diese Zeitung schreibt heute, er sei ein Theoretiker, er ist ein Bürokrat, der von praktischen Notwendigkeiten keine Ahnung hat. Sie schreiben, dass die Entlassung von Shoigu wie ein Schock wirkte in der politischen und militärischen Führungslandschaft. Also gibt durchaus zwei Seiten. Die einen, die sagen, er wird seinen Job gut machen aus dem Grund, dass er so eng mit Putin ist und dass er eine wirtschaftliche Vorbildung hat. Und auf der anderen Seite eben genau das Gegenteil, dass man ihn als Bürokraten und als Theoretiker bezeichnet.
Aber manchmal, Herr Bühler, scheint mir, dass man im Westen also nicht wirklich viel weiß über den Neuen. Also ich finde schon, dass es mir zumindest ein bisschen ahnungslos klingt, wenn zum Beispiel der britische Verteidigungsminister Shapps sich auf X, also vormals Twitter, äußert. Da schreibt er Folgendes: Russland braucht einen Verteidigungsminister, der dieses katastrophale Erbe überwindet und die Invasion beendet. Aber alles, was sie bekommen werden, ist eine weitere Marionette Putins. Zitat Ende. Da frage ich mich ja, was denn sonst? Also denkt denn Shapps tatsächlich, dass ein russischer Minister den Krieg beenden kann?
Also das muss ich jetzt nicht kommentieren, glaube ich. Aber tatsächlich ist es schon so. Es gibt viele Informationen, es haben sich ja viele dazu geäußert. Aber es ist auch wahrscheinlich schwierig, wenn man nicht in diesen Strukturen irgendwie drinsteckt, das im Einzelnen beurteilen zu können. Also mir geht es jedenfalls so. Ich bin auch natürlich überhaupt kein Experte in Kreml-Angelegenheiten. Aber wenn man sich das immer so anschaut, was dort dazu gesagt worden ist, ja, stimmt es oder stimmt es nicht? Wir werden sehen, wie der Belousov das machen wird und ob er sich da positiv oder negativ auswirkt, werden wir jetzt sehen.
Aber er wird sicher, davon kann man ja ausgehen, sehr, ich sag mal, funktionabel sein. Also kein Kriegsherr, sondern einer, der halt sicherzustellen hat, dass Russland den Krieg weiterführen kann, solange das Putin beliebt.
Ja, so wird er eingeschätzt, dass er den Krieg langfristig weiterführen kann, dass er ihn langfristig finanzieren kann und dass die Kriegswirtschaft noch konsequenter durchgesetzt werden kann. Und so wie er sagt, soll sich die Kriegswirtschaft eben ausrichten an den Notwendigkeiten des Verteidigungsministeriums.
Wenn wir jetzt noch mal kurz auf Shoigu schauen, also den alten Minister, wenn der jetzt Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates wird, dann scheidet der ja nicht wirklich aus dem Machtzirkel Putins aus. Also insoweit ist der ja eigentlich auch nicht geschasst, wie man so schön sagt. Oder sehen Sie das anders?
Also ich glaube nicht, dass er geschasst worden ist. Er bekommt jetzt eine Stelle, die sein unmittelbarer Vorgänger aus meiner Sicht in aller Stille kaum wahrnehmbar im Westen ausgefüllt hat, außer über die gerade angesprochenen wirklichen Experten, die wirklich etwas mehr Einblick in die internen Machtstrukturen haben. Also Shoigu wird an dieser Stelle für die Koordinierung der vielen Sicherheitsorganisationen, Geheimdienste, Polizei, Armee zuständig sein und er bleibt im unmittelbaren Umfeld Putins.
Ja. Und wegen dieser Umbesetzung, da muss ja auch eine weitere Person weichen, nämlich der, der halt bislang der Chef des, der Sekretär des Sicherheitsrates war, Nikolai Patruschew, aber gefeuert wird der auch nicht wirklich.
Ja, der ist auch irgendwie befördert worden. Er war ja die graue Eminenz dort im Nationalsicherheitsrat, dessen Vorsitzender Putin selbst ist. Medvedev hatten sie genannt als Stellvertreter und er war der dritte, der Sekretär. Der Kreml-Sprecher Peskow hat ja bereits angekündigt, dass er Assistent des Präsidenten werden soll. Es wird im Deutschen, habe ich heute Morgen gelesen, als Berater übersetzt. Ich glaube, es ist etwas mehr, weil er den Präsidenten auch bei seinen Verpflichtungen vertreten soll. Also unter anderem soll er mit Fragen des Schiffbaus befasst werden und anderes mehr, wie Peskow nur andeutete. Was das ist, das wissen wir nicht. Aber Patruschew war ja einer der engsten und treuesten Mitstreiter Putins und wird es wohl offensichtlich auch weiterhin bleiben.
Und mit diesen Aussagen zu Patruschew haben wir auch Fragen von Hörern beantwortet. Und ich will an dieser Stelle auch gleich mal noch ein paar sozusagen abarbeiten, auch heute vielleicht mit dem Effekt, dass wir nicht Gefahr laufen, die Fragen am Ende dann wieder nicht zu schaffen. Jens Lennartz aus Aachen ist der erste Fragesteller. Zitat: Ich habe schon längere Zeit nichts mehr über die in der Ukraine aktiven Panzerhaubitzen 2000 gehört. Werden die derzeit aktuell noch eingesetzt oder sind sie Staubfänger im Hinterland aufgrund von Munitionsmangel, mangelnder Einsatzfähigkeit, vielleicht wegen Instandhaltungsproblemen? 2023 gab es Berichte, dass die Ukraine 100 Panzerhaubitzen 2000 kaufen könne. Wurde dieser Plan umgesetzt? Befinden sich die derzeit im Bau? Über ein Update diesbezüglich würde ich mich freuen. Zitat Ende.
Ja, sie werden nach wie vor eingesetzt. Die Ukrainer haben allerdings bekanntlich zu wenig Munition. Das ändert sich im Augenblick. Die Panzerhaubitze 2000 hat sich nach allem, was ich höre, sehr bewährt. Dazu gehört die Treffsicherheit auf 30, 40 Kilometer und die Fähigkeit, sehr schnell nach der Schussabgabe zu verlegen, um an anderer Stelle wieder sehr schnell Feuerbereitschaft herzustellen. Das dürfte ein Grund sein, warum aus den 14 Panzerhaubitzen aus Beständen der Bundeswehr, die vor 2 Jahren geliefert worden sind, nur eine nachweislich beschädigt worden ist. Was die anderen 100 angeht, das hat die Bundesregierung ja bereits 2022 entschieden. Das heißt, eine Exportgenehmigung für die Panzerhaubitzen erteilt. Der Vertrag wurde dann von der Ukraine selbst mit dem Hersteller KMW, heute KNDS Deutschland, geschlossen. Die ersten Haubitzen sollten in diesem Jahr in die Ukraine geliefert werden. Da habe ich noch nichts gehört davon, aber offensichtlich im zweiten Halbjahr sollte es dann soweit sein.
Vor allem im Zuge der anhaltenden Debatte um mögliche westliche direkte Beteiligung an dem Krieg kommt nach den russischen Reaktionen darauf dann oft das Thema Atomwaffen wieder auf. Also das war aber ja eigentlich ständig irgendwie im Hintergrund. Wir bekommen auch immer wieder Fragen dazu. Aber wenn irgendeiner von den Russen mal wieder Drohungen ausgesprochen hat, dann steigt auch die Anzahl der Fragen von Hörerinnen und Hörern dazu deutlich. Ich will mal stellvertretend 2 dieser Fragen an Sie weiterreichen, Herr Bühler. Die erste ist von Yvonne Beresowska. Zitat: Sie haben ja oft und auch sehr nachvollziehbar erklärt, wie unwahrscheinlich es sei, dass Putin wirklich Atombomben einsetzen würde. Dennoch frage ich mich, wie lange Putin weiter so lauthals bluffen kann, ohne innenpolitisch sein Gesicht zu verlieren. Wächst nicht bei jeder weiteren Drohung auch die Gefahr, dass er tatsächlich irgendwann mal taktische Atomwaffen einsetzt? Vielen Dank und herzliche Grüße aus der Eifel.
Also er ist ja nicht der, der lauthals mit Atomwaffen droht. Er deutet ja meistens nur an. Also zum Beispiel bei seiner Rede am 9. Mai, als er sagte, dass die strategischen Streitkräfte immer in Bereitschaft sind, damit meint er die Nuklearstreitkräfte, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das wird bei uns dann schon als Drohung empfunden. Oder dass er eine Übung der taktischen Nuklearstreitkräfte ankündigt, auch eine wiederkehrende Übung, die man braucht, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten. Für die mehr handfesten Drohungen hat er auch andere, die für entsprechen, zum Beispiel Medvedev, das ist einer davon. Insofern verliert Putin sein Gesicht nicht nach innen, sondern eher andere. Nach außen schürt er aber über die Dritten die Angst vor einem Atomeinsatz. Ich bleibe allerdings dabei, ein Einsatz von taktischen Atomwaffen hätte so einschneidende Nachteile für Russland, politisch wie militärisch, dass ein solcher extrem unwahrscheinlich ist.
Und dann schließe ich die Frage von Thomas Bertram an. Der kommt vom Thema Atomwaffeneinsatz auch irgendwie nicht los. Ihm geht es aber dabei um den schlimmsten aller Fälle, nämlich die gegenseitige Vernichtung. Das Atomwaffenarsenal von Russen und Amerikanern ist ja so groß, dass wenn einer schießt, am Ende wohl alle tot sind. Die gegenseitig zugesicherte Vernichtung, es gibt dafür wohl auch einen englischen Ausdruck, MAD, M-A-D, abgekürzt, Mutual Assured Destruction, oder ein bisschen einfacher ausgedrückt, also wer als erster schießt, ist als zweiter tot. Das ist die nukleare Abschreckung. Und nun schreibt Thomas Bergmann Folgendes. Herr Bühler, Sie geben öfter Ihre Einschätzung zum Thema Atomschläge ab. Wie ich es verstehe, sehen Sie das Ganze als recht unwahrscheinlich an. Recht unwahrscheinlich, nicht sehr wahrscheinlich und so weiter kann ja für jeden etwas anderes bedeuten. Wäre es möglich, sowas auf eine Art Skala einzuschätzen? Beispiel, am 20. Februar 2022 war die Skala bei 0. Die Kriegserklärung Russlands bewegt die Skala beispielsweise auf 10. 1000 wäre dann mad. Wieso komme ich drauf? In Folge 199 zu Herrn Medvedev sagten Sie sinngemäß, alles, was Herr Medvedev sagt, muss man ernst nehmen. Gefühlt ist jeder zweite Satz von Medvedev, wir haben Atomsprengköpfe und so weiter. Es würde mir helfen, so eine Rhetorik einzuordnen. Zitat Ende. Herr Bühler, wir können die Glocke auch wimmeln lassen, die hört ja irgendwann wieder auf.
Also ich bleibe dabei, dass es extrem unwahrscheinlich ist und es so ernste Konsequenzen für Russland und die doch, was Nuklearwaffen angeht, relativ stabile Weltlage haben würde. Ernste Konsequenzen auch mit China, die Russland sich nicht leisten kann. Militärische Konsequenzen auch für die russische Armee, die sich ja im weitesten Sinne auch im Zielgebiet einer solchen taktischen Nuklearwaffe befindet. Langfristige Konsequenzen im Verhältnis mit den ehemals sowjetischen Republiken in Zentralasien, sodass selbst ein System Putin davor zurückschrecken würde. Man kann einem solchen System ja vieles nachsagen, aber es wird schon alles sehr genau analysiert. Was wäre wenn, was wäre die Wirkung? Nicht umsonst sind Sie ja auch so erfolgreich in Ihrem Informationskrieg. Was die Einordnung auf einer Skala angeht, das will ich gar nicht erst versuchen, weil ich das tatsächlich nicht seriös machen kann. Da müssten viele Faktoren dort mit einfließen, das kann ich da gar nicht leisten. Medvedev auf der anderen Seite habe ich immer ernst genommen, das habe ich auch gesagt und ich kann mich an dieses Zitat auch erinnern, weil Sie, Herr Deisinger, eben gemeint haben, ja, das ist ja nur Medvedev. Aber ich meine schon, er ist Stellvertreter Putins in diesem mächtigen Nationalen Sicherheitsrat der Russischen Föderation. Den muss man schon qua Amt ernst nehmen. Das heißt aber nicht, dass alles, was er sagt, auch so kommt. Er, der einstige Hoffnungsträger, der vertritt eben heute die Hardliner-Fraktion im System Putin. Und da gibt es andere, die anders drüber denken. Und da wird sicher abgewogen werden. Und bis jetzt war es Gott sei Dank nicht so, dass sich da Medvedev in irgendeiner Art und Weise durchgesetzt hat.
Okay, dann soweit zu diesen Fragen an dieser Stelle. Ich will jetzt noch mal kurz ein Thema aufrufen, das wir hier und da schon mal ein bisschen angerissen hatten. Aber die Debattenbeiträge dazu, die werden ja immer konkreter. Es geht um einen Vorschlag, den der Sicherheitsexperte Nico Lange wohl auf der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht hat und der nun von einigen Bundestagsabgeordneten von Grünen, FDP, CDU wohlwollend diskutiert wird. Ganz kurz und knapp gesagt heißt der Vorschlag, eigentlich könnte doch die NATO an der Westgrenze der Ukraine die Luftverteidigung übernehmen. Es könnte so ein sicherer Korridor geschaffen werden von etwa 70 Kilometern Breite. Dazu hat uns auch Thomas Volkmann geschrieben aus Brüssel und der zitiert auch die Argumentationen von Lange noch ein bisschen ausführlicher, dass es nämlich damit der Ukraine möglich sei, ihre Luftverteidigung näher an der Front zu konzentrieren und so die verheerenden Gleitbomben besser abwehren zu können. Was halten Sie von diesem Vorschlag, ist die Frage von Thomas Volkmann. Und Ergänzung noch von mir, also im Hinterkopf ist da wohl sicher immer, man schießt ja da nicht auf die Russen, wenn man diesen Korridor schafft, in dem die NATO die Luftverteidigung übernimmt. Man schießt ja nur deren Flugkörper ab und so würde man wahrscheinlich auch nicht zur Kriegspartei werden, denkt man. Vielleicht, das klingt doch auch erstmal nicht so unlogisch, oder?
Also ich habe ja immer gesagt, dass die Diskussionen schwieriger werden, je mehr die Ukraine an die Wand oder besser gesagt an die westliche Grenze gedrückt wird, je mehr sie Gefahr läuft, diesen Abwehrkampf zu verlieren. Und das ist jetzt wieder einer dieser Punkte. Und da habe ich erstmal Fragen dazu. Also die NATO-Grenze zur Ukraine ist von Polen über die Slowakei, Ungarn bis einschließlich Rumänien 1300 Kilometer lang. Wenn das der Auftrag sein soll, dann will man von diesen 1300 Kilometern aus, auf dieser Breite also, 70 Kilometer tief in die Ukraine wirken können, um russische Flugkörper abzuwehren. Also da braucht man Abwehrwaffen wie das Patriot-System. Wir bringen es noch nicht einmal fertig, den Ukrainern die geforderten 7 Patriot-Batterien zu liefern. Bis jetzt haben sie 2 von der Bundeswehr, eine weitere ist zugesagt. Sie ist wahrscheinlich bereits in der Auslieferung. Die USA haben bisher eine gestellt. Sie prüfen nach der heutigen Aussage von Minister Blinken in Kiew eine weitere. Also es bleibt festzuhalten, dass wir noch 2 bis 3 brauchen, um die Anforderungen der Ukraine im Land selbst erfüllen zu können. Und da wollen wir auf 1300 Kilometer Breite einen Sperrgürtel aufbauen. Wer soll denn diese Systeme stellen? Also Slowakei fällt schon aus, weil sie das System nicht hat, Ungarn auch noch nicht. Und da sprechen wir noch gar nicht von politischen Unwägbarkeiten. Sind all die Länder mit einer Stationierung einverstanden? Wie viel, schauen wir uns die Geografie an, wie viel sind 70 Kilometer für ein Land, das doppelt so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland? Wie lange will man einen solchen Gürtel aufrechterhalten? 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre? Dieser Krieg wird noch ein langer sein. Und da habe ich die Frage nach der Kriegspartei noch gar nicht gestellt.
Wenn wir aber mal die Frage mit der Kriegspartei jetzt aufgreifen, Sie haben ja ganz sachliche Gründe genannt, warum Sie das für unmöglich halten, das zu tun. Jetzt Stichwort Kriegspartei. Die Befürchtung ist da ja bei manchen im Hinterkopf. Das würde doch eigentlich nur zum Problem werden, also wenn den Russen einfällt, also okay, woher kommen die Raketen, die unsere Raketen abschießen, dann müssen wir halt auch die Systeme im Westen versuchen zu zerstören. Das wäre dann allerdings ein Angriff auf NATO-Gebiet. Denken Sie, dass Putin in einem solchen Falle so weit gehen würde?
Also das haben wir ja nicht selbst in der Hand. Das ist ja dann eine Entscheidung von Putin oder einem seiner Kommandeure, die das angeordnet haben. Also da will ich gar nicht drüber spekulieren. In jedem Fall sind wir dann Kriegsteilnehmer in diesem Krieg und das haben wir aus guten Gründen bisher ausgeschlossen.
Was wären denn die Konsequenzen aus einem solchen möglichen russischen Angriff im Falle des Falles, wenn man eine solche Zone schaffen würde? Wie würde das dann weitergehen?
Ja, das müssen die zu Ende denken, die den Vorschlag gemacht haben. Da will ich mich überhaupt nicht beteiligen daran. Aber ein Angriff gegen NATO-Territorium ist normalerweise ein Bündnisfall. Natürlich gibt es da keinen Automatismus, das habe ich auch immer wieder gesagt, sondern man wird das beraten und wird sehen, zu welchem gemeinsamen Entschluss man dort käme. Aber nochmal, man muss das vorher zu Ende denken, bevor man so einen Vorschlag macht bzw. ihn dann realisiert. Hm.
Allerdings, das muss man auch dazu sagen, völkerrechtlich wäre der Westen doch auf der sicheren Seite. Also selbst dann, wenn man den Ukrainern Bodentruppen zur Hilfe schicken würde.
Ja, natürlich. Völkerrechtlich können wir im Rahmen der erweiterten Selbstverteidigung vieles machen, was wir nochmal, wie gesagt, aus guten Gründen nicht machen wollen.
Also deutliche Worte in Sachen eines solchen Vorschlages mit dieser 70-Kilometer-Zone. Wenn wir uns jetzt mal diejenigen anschauen, Herr Bühler, die sich eine solche Zone vorstellen könnten. Das sind ja Roderich Giesewetter, Markus Faber, Anton Hofreiter, quasi so eine Mini-Jamaika-Koalition. Man muss natürlich fragen, was ist denn deren Motivation, sowas anzudenken? Also ist das einfach nur ein Herzenswunsch, mit so vielem wie möglich zu helfen? Haben die nur eine andere Lage und Folgebeurteilung als Sie? Ist das Ahnungslosigkeit? Ist das eine Art Kriegswillen? Ist das eine besonders zur Schau gestellte vermeintliche Kriegstüchtigkeit, die man demonstrieren will? Und. Was meinen Sie?
Also das weiß ich alles nicht. Ich will es deshalb gar nicht kommentieren. Was ich allerdings weiß aus den Medien ist, dass es nicht so einfach gesagt worden ist, wie es jetzt da bei Ihnen anklingt. Soweit ich das aus Warschau mitverfolgt habe, war das durchaus auch an Bedingungen geknüpft. Unter anderem habe ich einen jetzt nicht, aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen gehört dazu.
Ja. Dann können wir schon einen Punkt machen drunter, unter dieses Thema. Aber ich will mal noch eine Frage zum Thema Kriegspartei stellen. Herr Bühler, eine an Sie weiterleiten und eine höhere Frage, und zwar von David Fassmer aus Berlin. Der drückt in seiner Mail Hochachtung Ihnen gegenüber aus, hat aber an Ihrer Position dennoch einiges auszusetzen. Sind vielleicht ein paar mehr Zeilen, ich lese einfach mal vor. Die wiederkehrende Parole von Herrn Bühler, dass wir keine Kriegspartei werden dürfen und deswegen dieses oder jenes unterlassen sollten, zum Beispiel Truppen in die Ukraine entsenden, entspricht für mich keiner schlüssigen Logik und dient am Ende der Propaganda Putins. Soweit ich es verstehe, werden wir ernsthafte Kriegspartei, wenn zum Beispiel unser Parlament Russland den Krieg erklärt und unser Militär dementsprechend handelt und wenn Russland Deutschland direkt angreifen würde und uns daher keine andere Wahl bleibt, als den Kriegszustand auszurufen. Herr Bühler hat nun Angst, wenn wir Truppen in die Ukraine versenden, dass Russland uns direkt angreift. Warum sollte Russland das tun? Und hätte Russland nicht genauso Grund, uns direkt anzugreifen, wenn wir zu viele effektive Waffen an die Ukraine geben, sodass Russland den Krieg verliert? Außerdem spielt Herr Bühler sich auf, besser als die Ukraine zu wissen, dass ein Einsatz der NATO in der Ukraine schlecht für sie sei. Allerdings wurde von der Ukraine, ihrem Präsidenten, für die Einrichtung einer No-Fly-Zone geworben. Wissen wir Deutschen mal wieder besser, was gut ist für andere Länder als diese Länder selbst. Zitat Ende dieser Mail von David Fassmer aus Berlin. Aufspielen, Herr Bühler, dieser Vorwurf, der klang jetzt am Ende an, so kenne ich Sie gar nicht. Also ich hoffe, dass Herr Fassmer auch wirklich unseren Podcast hört. Aber wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, was bei mir jetzt von Ihrer Argumentation hängen geblieben ist. Ich nehme an, dass Herr Fassmer das auch meint. Also Sie sagen, würde der Westen Kriegspartei, würde die NATO Kriegspartei, dann würde sich jedes Land erstmal auf seine eigene Verteidigung konzentrieren. Sprich, das meiste, das man beauftragt, geht dann erstmal an die eigene Armee, könnte erstmal gar nicht mehr in die Ukraine gehen und die Folge, die Ukraine würde viel weniger Mittel und Waffen bekommen als derzeit. Und das wäre sicher nicht das, was sich die Ukraine wünscht am Ende. Einigermaßen korrekt so?
Ja, ich glaube ja, so ist das. Aber das entkräftet ja nicht ganz den Vorwurf der Besserwisserei. Deshalb muss ich zu diesem Punkt schon noch einen Punkt nachlegen. Also wenn es ein Land nicht selbst kann und wir sollen etwas machen oder auch nur unterstützen, dann glaube ich schon, dass man dazu eine Meinung haben sollte. Also ich bin selbst, wie Sie wissen, ein großer Unterstützer der Ukraine. Deshalb sage ich ja auch, dass wir der Ukraine alles geben sollten, damit sie ihren Abwehrkampf bestehen kann. Auch den umstrittenen Taurus zum Beispiel. Und da habe ich ja nun wirklich alles widerlegt, was dazu ablehnend gesagt worden ist. Dass der Taurus Moskau treffen könnte, zum Beispiel gar den Kreml. Das ist aus technischen und operativen Gründen Unsinn. Und wenn es ein ehemaliger General gesagt hat, dann ist es dennoch Unsinn. Aber ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Zur Frage, warum sollten die Russen die Bundeswehr angreifen, wenn sie in der Ukraine stationiert wäre? Ein Einsatz der Bundeswehr und jeder anderen Armee im Kriegsgebiet der Ukraine muss verantwortbar sein. Das hat mit Angst überhaupt nichts zu tun. Es muss aber ganz klar sein, dass man, wenn man Soldaten in ein Kriegsgebiet schickt, damit rechnen muss, dass sie angegriffen werden, auch ohne Putins Zutun. Das können lokale Kommandeure sein, die das anordnen. Und dann, was passiert dann? Genau diese Frage muss man auch hier zu Ende denken, bevor man so eine Entscheidung trifft. Denn man muss den Soldaten einen klaren Auftrag mit glasklaren Einsatzregeln mitgeben. Ein solcher Einsatz birgt aus meiner Sicht ein so hohes Risiko, dass wir möglicherweise dann uns plötzlich wieder im Krieg wiederfinden. Und nochmal, das ist ein Risiko, gerade das Letztere, dass man gut durchdenken muss. Wir haben heute schon Mühe, die Krisen und die Kriege, die im Schatten des russischen Angriffskriegs hochkommen und geführt werden, einigermaßen beherrschbar zu halten, mit all den Konsequenzen auf die Weltwirtschaft und anderes. Wie würde das weltweit aussehen, wenn die NATO plötzlich Kriegspartei wäre? Die militärischen Auswirkungen auf die Ukraine haben Sie gerade aufgezählt. Dazu kommen aber militärische, wirtschaftliche, finanzielle Auswirkungen weltweit, wie auch eine bisher nie dagewesene Flüchtlingsbewegung auch in Europa dazu, die alles in den Schatten stellen wird, was wir bisher erlebt haben. Deshalb ist es auf den ersten Blick besonnen und spricht unsere Friedenssehnsüchte an, die wir alle haben. Es wirkt besonnen, der Ukraine nicht alles zu geben, was sie braucht. In Wahrheit ist aber Fahren auf Sicht, wie man so schön sagt. Wir sehen das heute schon, dass sich die Amerikaner, die Europäer, auch die vermeintlich Neutralen, auch die Deutschen und viele andere Staaten dieser Erde mitschuldig gemacht haben für die Lage, in der die Ukraine heute ist und die uns alle ereilen kann, wenn wir die Ukraine nicht jetzt und umfassend unterstützen.
Ja, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik loswerden wollen, dann schreiben Sie einfach an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es leider erst in der nächsten Woche. Wir finden in dieser Woche kein Termin mehr für eine weitere Aufzeichnung. Herr Bühler, also wir hören uns erst nach Pfingsten wieder und zwar am Dienstag, 21. Mai. Bis dahin Ihnen dann auch noch schöne Feiertage. Ich hoffe, Sie haben auch welche und können sie genießen. Und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.